Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und heute wird es Freaky. Freaky Friday. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert.
Liebe Sina, zweimal im Monat stelle ich dir einen Fall der besonderen Art vor. Es wird mysteriös, es wird spannend und manchmal auch etwas unheimlich. Willkommen beim Freaky Friday.
Ich liebe den Freaky Friday jetzt schon.
Noch eine kurze Info vorab. In der Einleitung meines Falls füge ich manchmal ein paar Details hinzu und lasse dafür andere weg. Das mache ich nur in der Einleitung. Ich möchte dir und euch dadurch ein Gefühl geben für die Menschen, ihre Geschichte und ihr Leben. Los geht's.
Ganz kurz zur Info, der Baloo ist eigentlich auch da, aber der hat sich gerade entschlossen, dass das Spielzeug, das ich versteckt habe, viel interessanter ist als wie die Folge heute.
Genau, also der ist da irgendwo.
Der ist hier.
Gut. Es ist der 1. April 2014. Wir befinden uns in Zentralamerika, genauer gesagt in Panama. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, die Luft ist feucht und warm. Ein typischer Tag in den Bergen von Boquete, einem kleinen Ort umgeben von Regenwald, Kaffeeplantagen und Wanderwegen, die sich durch die grüne Wildnis schlängeln. In einem schlichten Haus, nicht weit weg vom Zentrum entfernt, kniet Chris auf dem kühlen Fliesenboden ihres Zimmers. Neben ihr liegt der fertig gepackte Rucksack. Sie zieht ihre Wanderschuhe unter dem Bett hervor und schnürt sie sorgsam zu. Die Tür hinter ihr öffnet sich und Lisanna tritt ein. Sie wirkt ungeduldig. »Bist du fertig?«, fragt sie. »Ich will jetzt los, sonst wird's dunkel, bevor wir zurück sind.« Chris unterdrückt ein Augenrollen und antwortet. »Ja, ich bin soweit. Lass uns gehen.« Die jungen Frauen verlassen das Haus, treten hinaus in den warmen, hellen Tag. Sie laufen eine kurze Strecke, bis ein Taxi vorbeifährt. Lisanna winkt und der Fahrer hält. In gebrochenem Spanisch erklären sie ihm ihr Ziel. Die Fahrt dauert keine 20 Minuten. Dann stehen sie am Anfang eines schmalen Pfades, der Beginn einer kleinen Wanderung. Chris blickt Lisanna an, beide lächeln. Die Stimmung ist gelöst, fast kindlich freudig. Zwei Freundinnen, bereit für ein kleines Abenteuer in einem fremden Land. Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Und in diesem Moment scheint alles genau so zu sein, wie es sein soll. Es wird eine wundervolle Wanderung, da ist sich Chris sicher. Doch leider auch ihre letzte.
Wir könnten es jetzt einfach hier lassen, dann ist nichts Böses passiert. Dann haben die zwei Mädchen die Wanderung gemacht und alles ist gut.
Dann wären wir aber nicht beim Freaky Friday, sondern bei Es war einmal. Denn hiermit, liebe Sina, begrüße ich dich zu meinem Fall, verloren im Dschungel. Es gibt heute nichts Gezeichnetes für dich, ich habe dir aber trotzdem etwas mitgebracht. In dem Fall gibt es wirklich viele Namen, Daten, Tage und Ereignisse und ich war da selbst oft etwas verwirrt bei der Recherche. Deswegen habe ich dir so eine kleine Übersicht gemacht.
Heilige, oh Gott, okay.
Du brauchst jetzt gar nicht viel beschreiben. Wir wollen jetzt auch keinen spoilern. Ich habe jetzt, also du kannst ja ganz kurz beschreiben, was
da
draufsteht.
Es ist einfach nur, es sind ganz viele Daten drauf. Und dann, da steht daneben, steht einfach nur eine ganz kurze Überschrift, was an dem Tag passiert ist.
Genau.
Ja, wir blenden das dann später beim Video auch irgendwie
aber
ein.
Aber ich dachte mir, ich schreibe dir das mal so zusammen, dann kannst du da immer wieder mal so aufschauen, wenn du,
ja, das
wenn
ist
du
gut.
Willst.
Das ist gut, das ist, ja.
Ja, okay. Und dieses Mal habe ich mir im Zuge meiner Recherche sogar ein Buch geholt und einiges an Informationen daraus in meinen Fall gepackt. Das Buch ist wirklich sehr gut recherchiert. Also jeder und jede, die sich da richtig tief reinfallen lassen will, so wie ich, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es heißt Verschollen in Panama von Annette Nenner und Christian Hardinghaus. Wir verlinken euch das dann aber auch noch. Es ist Samstag, der 15. März 2014. Um 9 Uhr morgens hebt das Flugzeug von Amsterdam ab. An Bord befinden sich Chris Kremers und Lisanne Frohn. Zwei junge Frauen auf ihrem ersten großen Abenteuer nach dem Studium. Sie haben sich ihren Traum von einer Reise nach Mittelamerika erfüllt, nachdem sie ihren Bachelorabschluss in der Tasche haben. Chris, 21 Jahre alt, hat sich mit kultureller und sozialer Bildung sowie Kunst beschäftigt. Lisanne Frohn, 22, hat Psychologie studiert. Die beiden haben sich während eines Studienjobs in einem Restaurant kennengelernt, schnell enge Freundschaft geschlossen und den Plan gefasst, nach ihrem Studium gemeinsam zu reisen. Es ist ihr erster großer Trip und sie haben sich entschieden, diesen mit sozialem Engagement zu verbinden. Die Reiseagentur Het Andere Reisen, in Anführungszeichen, hat ihre Unterkunft und Freiwilligenarbeit organisiert. Sie fühlen sich in besten Händen. Nach einem 14-stündigen Flug landen sie in Costa Rica, wo sie eine Nacht in einem Hotel verbringen. Am nächsten Tag geht es weiter mit dem Bus und der Fähre auf die Isla Colón, eine wunderschöne Karibikinsel. Hier wollen sie 2 Wochen lang einen Spanischkurs absolvieren. Der heißt Spanisch by the Sea. Danach geht es für 4 Wochen in eine lokale Kindertagesstätte am Festland, wo sie als Freiwillige arbeiten werden. Diese ersten 2 Wochen verbringen sie hauptsächlich damit, im kristallklaren Wasser zu baden, an weißen Sandstränden zu liegen und abends im Club La Iguana zu tanzen. Während Chris bereits Erfahrung mit Fernreisen hat, ist Lisanne zum ersten Mal so weit von zu Hause entfernt. Sie ist eher introvertiert und zurückhaltend. Doch in Panama kommt sie aus sich heraus. In ihrem Tagebuch schreibt sie: Ich könnte für den Rest meines Lebens hier bleiben. Auf der Insel lernen sie Ingrid kennen, eine Niederländerin, die die Agentur Spanish by Locations betreibt. Diese bietet Sprachkurse an und hat Schulen an verschiedenen Orten. Eine davon befindet sich in Boquete, etwa 170 Kilometer vom Meer entfernt. Chris und Lisanne sollen nach Abschluss ihres Spanischkurses in einer lokalen Kindertagesstätte in genau diesem Ort arbeiten. Ingrid stellt also den Kontakt zu der dort ansässigen Sprachschule Spanish by the River her. Es ist ein bisschen verwirrend mit diesen verschiedenen Sprachschulen, aber es ist für die Story an sich jetzt nicht wichtig. Ich wollte dir nur so ein bisschen den roten Faden.
Nee, ich finde das eigentlich ganz logisch gemacht. Da gibt es halt, das ist wie so ein Franchise und je nachdem, was bei diesem Ort irgendwie besonders ist, wo die Schule ist, Spanish by the Sea.
Genau.
Oder Spanish by the Ocean.
Ja, ja.
Dann bist du halt direkt am Meer oder wenn da halt ein Fluss ist, dann genau. Spanish by the River.
Aber sie haben halt diese 2 Wochen Sprachkurs haben sie auf dieser Insel gemacht. Mhm. Dann haben sie diese Ingrid kennengelernt. Die hat auch wiederum andere Sprachschulen und die vermittelt ihnen dann den Kontakt. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie das alles über diese Reiseagentur machen und ich das am Anfang ein bisschen verwirrend fand, weil ich das nicht gecheckt habe, dass die das dann einfach vor Ort so spontan sich da alles organisiert haben.
Ist auch mutig.
Ja, schon. Vor allem für Lisanne, die da noch nie eine Fernreise gemacht hat, finde ich schon, ja.
Also ich bin beim Buchen, bin ich so akribisch. Immer, es muss vorab alles genauestens geklärt sein, wann ich wo sein muss und so weiter, wo mein Hotel ist, was ich buchen kann. Und
vor allem sowas. Also ich habe ja auch sowas Ähnliches in Indien gemacht. Und ja, okay, da wusste ich auch nicht so genau, wer mich dann abholt und so. Aber es war zumindest schon mal geregelt, wo ich hinkomme und ich hatte einen Kontakt zu dieser Organisation und das war schon ein bisschen was anderes, ja. Genau. Also die organisiert dann das alles. Am Samstag, den 29. März, sind die 2 Wochen vorbei und die beiden Frauen machen sich auf den Weg nach Boquete. Sie werden von Aileen, einer 25-jährigen Deutschen, begleitet, die für 2 Wochen in Boquete als Aushilfe arbeiten soll. Die hat, soweit ich das verstanden habe, eigentlich für diese Ingrid gearbeitet und musste dann zu dieser Sprachschule nach Boquete, weil sie da so einen Personalmangel gehabt haben. Um 15.30 Uhr erreichen sie die Sprachschule in Alto Boquete, einem abgelegenen, ruhigen Teil der Stadt, umgeben von unbefestigten Wegen und grasenden Ziegen. Das Zentrum liegt etwa 4 Kilometer entfernt. Und Alto bedeutet laut Google Translator so viel wie hoch bzw. hochgelegen. Und dieser Stadtteil ist tatsächlich etwas höher gelegen. Also es macht schon Sinn. Der Bezirk Boquete hat Stand 2023 ca. 23.000 Einwohner und die Stadt Boquete hat Stand 2010 ca. 4.500 Einwohner. Da konnte ich leider keine aktuelleren Zahlen dazu finden, aber ich finde, man kann sich trotzdem irgendwie, kann man sich was darunter vorstellen.
So kleine Stadt.
Ja, schon. Also für diese Gegend.
Ist kleiner wie das Dorf, in dem ich lebe.
Ja, aber für diese Gegend schon eher groß, also normal bis groß, ja.
Okay.
Dort begrüßt sie die Niederländerin Marjolaine, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Leiterin dieser Sprachschule. Sie zeigt den beiden alles und erklärt, was sie erwartet. Dort gibt es auch einen Schul-PC mit WLAN, den die zwei dann auch benutzen. Chris und Lisanne entscheiden sich nämlich, keine SIM-Karten für ihr Handy zu kaufen, sondern das WLAN der Schule zu nutzen. Mit ihren Familien kommunizieren sie ausschließlich über Skype. Die beiden Freundinnen wohnen etwa 300 Meter entfernt von der Sprachschule bei einer Gastfamilie. Dort leben sie mit der Gastmutter Miriam, ihrem Mann, ihren Kindern und Enkelkindern. Die zwei bekommen ein eigenes kleines Zimmer und obwohl es sehr sporadisch eingerichtet ist und eigentlich nur aus zwei schmalen Betten und einem kleinen Tisch besteht, fühlen sich die beiden sehr wohl. Am nächsten Tag, es ist ein Sonntag, organisiert Marjolaine, also die Leiterin der Sprachschule, und Eileen einen kleinen Vortrag, in dem sie Chris und Lisanne einige Wanderungen in der Umgebung vorstellen. Diese können über die Sprachschule gebucht werden und ein lokaler Guide namens Feliciano González würde sie da begleiten. Mit diesem Guide arbeitet die Sprachschule halt immer zusammen. Marjolaine erklärt ihnen außerdem, dass sie am nächsten Tag in der Kindertagesstätte in der Spätschicht arbeiten können. Doch als sie am Montag, den 31. März, in besagter Kindertagesstätte eintreffen, läuft alles anders als erwartet. Sie treffen auf die Leiterin Maria, die ihnen mitteilt, dass sie keine Praktikantinnen benötigt. Die beiden sind dann erstmal völlig verunsichert. Sie haben sich schließlich monatelang auf diesen Einsatz vorbereitet, haben Geschenke für die Kinder dabei und sogar spanische Kinderlieder einstudiert. Später wird Maria den Ermittlern erzählen, dass sie Spanish by the River gar nicht kennt. Also irgendwas ist da schon gründlich schiefgelaufen. Verwirrt und enttäuscht gehen Chris und Lisanne zurück zu ihrer Unterkunft. Im Laufe des Tages wird Marjolaine, die Verantwortliche der Sprachschule, angerufen. Sie entschuldigt sich bei den beiden, dass sie ebenfalls keine Erklärung für die Situation hat und verspricht, sich schnell um alles zu kümmern.
Ja, vor allem denke ich mir, also die Größe von 4000 Einwohnern. Du kannst mir nicht erzählen, dass es da ein Geschäft gibt oder ein Business gibt, das du nicht kennst. Also diese Aussage mit, sie hat davon noch nie was gehört, finde ich jetzt fragwürdig, ganz ehrlich. Doch hast du. Du fühlst dich schuldig, weil was auch immer dann passiert und du die Mädchen da quasi nicht aufgenommen hast und deshalb hat sie gesagt, sie hat davon keine Ahnung.
Ich kann es mir auch so schon so vorstellen.
Ja.
Also ich gebe es nur so wieder, wie es halt in den Berichten gestanden ist. Da war auch keine sonstige Erklärung zu dieser Situation, aber es kam mir schon auch ein bisschen komisch vor, ja. Da die zwei sozusagen jetzt arbeitslos sind, bis alles geklärt ist, beschließen sie am 1. April eine Wanderung zu machen. Sie brechen um die Mittagszeit auf und fahren mit einem Taxi zum Startpunkt des Pianista Trails. Die Frauen sind gut drauf, die Sonne scheint und es verspricht, ein schöner Ausflug zu werden. Und da dachte ich mir auch, wäre das nicht gewesen mit dieser Verwechslung da bei der Sprachschule, die wären da nie hingegangen.
Mm-mm.
Das wäre alles wahrscheinlich nie passiert. Springen wir einen Tag nach vorne. Es ist der 2. April, 8 Uhr morgens. Während es auf der nahen Hauptstraße schon von Autos und Menschen wimmelt, ist es in den Seitenstraßen von Alto Bouquet noch ruhig und friedlich. Felicianos grüner Geländewagen biegt um die Ecke und parkt am Holzzaun vor der Sprachschule. Der 58-Jährige will heute 3 junge Frauen zu einer Erdbeerfarm begleiten. Doch während Eileen pünktlich ist, lassen Chris und Lisanne auf sich warten. Es vergehen 5 Minuten, 10, 15. Langsam wird der Mann unruhig. Als die zwei Frauen nach weiteren 5 Minuten immer noch nicht auftauchen, fährt Feliciano kurz entschlossen zu der Unterkunft der beiden. Vielleicht haben die zwei ja nur verschlafen. Er klingelt minutenlang am Haus, aber niemand öffnet. Über Bekannte erfährt er die Handynummer von Miriam, also der Gastmutter. Diese erzählt, dass sie am Vorabend um ca. 23 Uhr schlafen gegangen ist. Sie hat weder gehört noch gesehen, dass die zwei Frauen nach Hause gekommen sind. Sie hat sich aber auch nichts dabei gedacht, weil sie es gewohnt ist, dass ihre Gäste oft lange feiern gehen. Sie weist Feliciano den Weg zum versteckten Ersatzschlüssel in ihrem Garten. In Begleitung von Eileen betritt diese das Gebäude und das Zimmer der zwei Frauen.
Das Vertrauen.
Was nach
Fremden.
Das dachte ich mir auch. Aber ich denke nicht, dass das, also der war, glaube ich, nicht wirklich fremd.
Nee, die werden sich schon kennen.
Ja, und die hat oft Menschen bei sich übernachten lassen, die dann mit dieser Sprachschule und so zusammengearbeitet haben. Also die haben sich alle irgendwie schon gekannt, aber trotzdem, ja. Dort sieht er das einfache Zimmer, den kleinen Holztisch, herumliegende Kleidung, die zwei Einzelbetten und darauf die Bettwäsche, sorgsam zusammengelegt. Feliciano überkommt sofort ein mulmiges Gefühl. Er glaubt nicht, dass die zwei Frauen die letzte Nacht in ihren Betten verbracht haben. Eileen meint, sie hat mitbekommen, wie Chris und Lisanne sich darüber unterhalten haben, dass sie gerne den Pianista-Trail entlang wandern würden. Sie, also diese Eileen, hat eine Weile lang in den Niederlanden gelebt und dort Tourismus studiert und deswegen konnte sie die beiden recht gut verstehen. Da aber in Panama die Polizei erst etwas unternimmt, wenn man mindestens 24 Stunden als vermisst gilt, bleibt den beiden zunächst nichts anderes übrig, als abzuwarten. Die zwei fahren dann alleine zu der Erdbeerfarm und erkundigen sich dort, ob Chris und Lisanne womöglich auf eigene Faust dorthin gegangen sind. Aber niemand hat etwas von den jungen Frauen gesehen oder gehört. Gegen 17 Uhr ruft Eileen Lisannes Eltern an. In den Unterlagen der Frauen findet sie die niederländische Nummer. Nun geht es Schlag auf Schlag. Lisannes Eltern verständigen die Eltern von Chris und das Reisebüro Het Andere Reisen. Dessen Inhaberin benachrichtigt daraufhin die Botschaft in Panama. Außerdem geben die Eltern in Holland eine Vermisstenanzeige auf. Diese wird umgehend an Interpol weitergeleitet. Und ich denke, Interpol hat jeder von uns schon mal gehört. Ich habe uns trotzdem eine kurze Definition rausgesucht. Die internationale kriminalpolizeiliche Organisation Interpol, zusammengesetzt aus dem englischen International Criminal Police Organization, ist ein Verein zur Stärkung der Zusammenarbeit nationaler Polizeibehörden. Sie wurde 1923 als Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission in Wien gegründet und hat heute ihren Sitz in Frankreich. Stand 2023 hat Interpol 196 Mitgliedstaaten.
Wieso wurde sie in Wien gegründet und jetzt sind sie in Frankreich?
Das weiß ich nicht. Also so weit habe ich jetzt nicht recherchiert.
Okay. Waren die Österreicher nicht groß genug oder was?
Vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht.
Immer gegen Österreich.
Also auf alle Fragen von dir bin ich jetzt leider nicht gewappnet. Als Feliciano am Abend erfährt, dass von den zwei Frauen immer noch jede Spur fehlt, fährt er gemeinsam mit Eileen zu der 4,7 Kilometer entfernten kleinen Polizeiwache und meldet die zwei Frauen als vermisst. Der diensthabende Beamte ist leider völlig überlastet und überfordert und bittet deshalb Feliciano, die Reisepässe der Frauen in der Unterkunft zu holen. Erst dann könne er die Vermisstenanzeige aufnehmen. Der Mann holt dann die Pässe und um 20.30 Uhr wird dann endlich die offizielle Vermisstenanzeige aufgenommen.
Wenn ich mit meinem Reisepass vermisst bin, ja. Ich habe den mitgenommen und bin dann verschwunden, dann können die keine Vermisstenanzeige machen.
Ich kann es dir leider nicht beantworten.
Make it make sense.
Aber wie gesagt, also der war eh schon total überfordert und überlastet.
Sollen ihn die zwei Mädchen auch gleich noch bringen?
Wahrscheinlich kann man es ohne die Pässe auch machen.
100 Pro, das macht ja keinen Sinn.
Das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, aber in der Situation war es halt so. Also ja, das war eine kleine Polizeiwache, der war da wahrscheinlich alleine und ja. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr erstattet Feliciano zusätzlich Meldung bei der Katastrophenschutzbehörde, kurz SINAPROC.
Yes! Sina, go!
Proc. Auf der Webseite von SINAPROC steht folgende Definition. SINAPROC ist verantwortlich für die Planung, Erforschung, Leitung, Überwachung und Organisation von Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung materieller und psychosozialer Risiken und zur Abschätzung der Gefahren, die von Naturkatastrophen und anthropogenen Katastrophen ausgehen können. Ganz kurz, damit jeder weiß, was die so macht.
Was die Sina so macht.
Was die Sina so macht. Und bevor ich jetzt von meinem Fall weitererzähle, muss ich mit dir kurz über Feliciano reden. Dieser wird nämlich immer wieder in allen verschiedenen Berichten als Täter bzw. sogar als Schuldiger hingestellt und als hätte er etwas mit dem Verschwinden der zwei Frauen zu tun. In den Akten spricht aber nichts für diese Theorie. Deshalb werde ich diese Theorie auch nicht weiter verfolgen, denn für mich ist Feliciano ein tolles Beispiel für Menschlichkeit und Zivilcourage in diesem Fall. Mir war es einfach wichtig, das gesagt zu haben, bevor ich jetzt weitermache. Weil der setzt sich da so ein. Er war derjenige, der die Vermisstenanzeige gemacht hat, der das bei der Katastrophenschutzbehörde gemeldet hat. Und es kommen jetzt noch weitere Sachen, was er gemacht hat.
Ja, ein Täter würde das normalerweise so nicht machen.
Ja, es wird so hingestellt, dass er Spuren dadurch verwischen wollte und sich dadurch weniger verdächtig machen wollte. So, er ist ja der, der geholfen hat. Aber wie gesagt, also es spricht in den Akten nichts dagegen. Das wird nur so, das sind nur Spekulationen.
Okay.
Und ja, ich unterschreibe das einfach nicht. Die Beamten von SINAPROC inspizieren die Unterkunft und die Schule und vernehmen Miriam und Aileen. Nur wenige Stunden danach befragt auch die Kripo Miriam. Sie berichtet den Beamten dasselbe wie zuvor der Suchtruppe. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Frauen zu einer längeren Wanderung aufgebrochen sind, ohne Jacken und ihre Pässe mitzunehmen. Außerdem war Lisanne erkältet gewesen. Während die Ermittler damit beginnen, Miriams Kinder, Nachbarn und Aileen zu befragen, durchkämmen die Spurensicherer Zentimeter für Zentimeter das Haus und das Zimmer der Vermissten. Sie nehmen Fingerabdrücke und DNA-Abstriche, fotografieren und dokumentieren ihre Habseligkeiten. Für eine reibungslose Spurensicherung hätten sie jedoch die Ersten im Haus sein müssen. Die Katastrophenschutzbehörde SINAPROC wäre eigentlich nicht befugt gewesen, das Zimmer der Mädchen zu betreten und hat dadurch möglicherweise wichtige Spuren zerstört.
Ja, Sina.
Es wird in allen medizinischen Zentren, Krankenhäusern, Busbahnhöfen, Reisebüros, Herbergen und Hotels der Stadt nach Chris und Lisanne gesucht. Leider vergeblich. SINAPROC stellt dann einen Suchtrupp von 10 Männern zusammen, die unter Felicianos Leitung den Pianista Trail absuchen sollen. Der 4 Kilometer lange Wanderweg beginnt im Norden von Boquete und führt hinauf zum Mirador, einem Aussichtspunkt auf dem Gipfel auf rund 2000 Meter Höhe. Den Beginn des Wanderwegs markiert ein kleines Restaurant namens Il Pianista, das von italienischen Einwanderern geführt wird. Die Männer laufen daran vorbei und kommen nach ungefähr 100 Metern an einem bunten Häuschen vorbei, in dem ein Ehepaar lebt. Kurz darauf überqueren sie einen schmalen Steg, der über den sanft plätschernden Rio Pianista führt. Dahinter befindet sich das Grundstück der indigenen Martina und deren kleines Holzhaus, das von bunten Blumen umgeben ist. Alle 5 Anwohner berichten, sie hätten 2 Tage zuvor die beiden Frauen an ihren Häusern vorbei und den Trail hinauflaufen gesehen. Keiner hat gesehen, wie die 2 Frauen wieder zurückgekommen sind. Nach weiteren 350 Metern aufwärts kommen sie an einer Molkerei und einem Haus vorbei. Hier treffen sie niemanden an, also gehen sie weiter Richtung Gipfel. Nach rund 2 Kilometer Fußmarsch erreichen die Männer eine Weggabelung. Links Richtung Gipfel, rechts gelangt man zu einem Grundstück eines Mannes. Und ich habe dann über Google Maps folgendes Bild gefunden, das zeige ich dir gleich. Ich weiß nicht, ob die Wege damals auch so ausgesehen haben, aber vielleicht kann man sich's dann etwas besser vorstellen. Also so sieht das
Bild aus.
Da war auch kein Schild oder so.
Ja, ich wäre falsch gelaufen, glaube ich.
Ja. Kurz vor ihrem Ziel bekommt der Leiter der Sinabruk-Expedition plötzlich einen Anruf. Haben Sie die 2 Frauen womöglich schon gefunden? Sind sie wohlbehalten in ihrer Unterkunft? Aber nein, es ist etwas ganz anderes. Die Expedition wird abgebrochen. Die Helfer müssen umgehend zurückkehren. Sie werden gebraucht, um einen Stützpunkt für den Besuch der niederländischen Botschaft am nächsten Morgen zu errichten.
Ach komm! Alter!
Ja. Ja, ich war auch fassungslos.
Ja, nein. Wichtig, dass da, keine Ahnung,
genau,
das Catering passt und Zelt steht, oder?
So den Anschein macht es, ja. Ja. Die Männer verstehen das nicht. Was kann wichtiger sein, als die vermissten Frauen wiederzufinden? Keiner hat das verstanden, sagt Feliciano bei einem Interview, der den Ernst der Lage längst erkannt hat und beschließt, alleine weiterzumachen. Und ich bekomme gerade wirklich in dem Moment eine Gänsehaut. Deswegen sage ich, ich will Feliciano wirklich mit keinem einzigen Wort irgendwie als Täter oder so darstellen, weil der ist wirklich der Mann der Stunde in diesem Fall.
Ja. Wenn eine Behörde aufgibt, man
und
selbst.
Er, wirklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, weil er ist der Einzige, der da weitermacht. Mit seinem Rucksack, vollgepackt mit Obst für die jungen Frauen, setzt er seine Suche fort. Auf der Route kommt er an Lazarus Hütte vorbei, ein Bekannter des Mannes. Er besitzt das letzte bewohnte Haus. Von dort aus geht Feliciano noch einen Kilometer weiter und erreicht den Mirador. Hier oben endet die offizielle Wanderroute, auch wenn kein Schild darauf hinweist. Heute gibt es da übrigens ein Schild.
Ah, gut.
Der Mann geht seinen Weg auf dem Pianista Trail weiter, der jetzt vom Mirador bergabwärts in das geschützte Naturareal La Amistad führt. Also auf der anderen Seite des Berges quasi wieder runter. Ich wollte dann wissen, wie weit entfernt dieser Wanderweg, also der Il Pianista, von der Unterkunft der Frauen war. Ich habe das Haus dieser Gastfamilie leider nicht ausfindig machen können, aber ich habe die Sprachschule gefunden, die gibt es scheinbar immer noch. Und die ist ja nur 300 Meter entfernt gewesen. Und von dieser Schule bis zu dem Restaurant Il Pianista, der ja den Anfang des Weges markiert, sind es circa 10 Kilometer.
Oh, wow.
Ja, ich dachte auch, das wäre näher. Mit dem Auto wären das laut Google Maps circa 17 Minuten Fahrt. Und sie sind ja mit dem Taxi dann hingefahren. Ich habe dir das jetzt einfach so rausgesucht, damit du dir das vielleicht ein bisschen was darunter...
Taxi sagen. Vergesse, ich dachte mir, die sind erst schon 10 Kilometer.
Nein, mit dem Taxi gefahren.
Ja, okay.
Okay. Ah genau, und dann habe ich dir noch über alltrails.com den Wanderweg herausgesucht. Also den sie vermeintlich gegangen sind bis zu diesem Aussichtspunkt und zurück. Das sind ungefähr 4 Kilometer hin und 4 Kilometer zurück. Da geht man halt so.
Das ist ein, eigentlich ein recht einfacher, oder?
Genau, ja, ja.
Also für jeden, der was im Gebirge wohnt oder um Gebirge, ist ja 4 Kilometer nix.
Also auch die Einheimischen haben gesagt, der ist überhaupt nicht gefährlich. Der, wenn man einigermaßen fit ist, dann ist er leicht schaffbar. 8 Kilometer ist jetzt nicht so eine lange Strecke.
Nein, also als Wanderweg.
Und das waren, ich glaube, auf Alltrails ist gestanden, ich glaube, 800 Höhenmeter. Nicht ganz so wenig, aber machbar.
Okay.
Ist machbar.
Ja.
Feliciano geht dann also noch weitere 4 Kilometer weiter, bis er auf eine Freifläche gelangt. Das hügelige Terrain ist überzogen von eingezäunten Weiden, auf denen lokale Bauern ihre Tiere grasen lassen. Auf einer der Weiden befindet sich eine verlassene Blechhütte. Doch auch dort findet er weder Fußspuren noch andere Anzeichen der Frauen. Und was vielleicht wichtig ist zu wissen, der Wanderführer bietet damals schon seit 14 Jahren Touren in der Umgebung an, auch auf dem Pianista Trail. Und er ist als derjenige bekannt, der den Tourismus überhaupt erst in die Region gebracht hat. Er ist ein ausgezeichneter Fährtenleser. Fremde Schuhabdrücke würden ihm also sofort auffallen. Da er also nichts Auffälliges entdecken kann und es langsam auch dunkel wird, beschließt er, den Rückweg anzutreten. Feliciano gibt dann am Abend gegenüber der Polizei an, dass er nichts Auffälliges gesehen oder gehört habe. Er hat keine frischen Fußspuren bemerkt oder Hilferufe gehört. 3. April. An diesem Tag beginnt auch die Personeria Municipal del Distrito de Boquete strafrechtlich zu ermitteln.
Die Polizei.
Nein, da komme ich jetzt gleich dazu. Das ist eine staatliche Einrichtung in Panama, genauer gesagt in der Gemeinde, also in diesem Distrikt Boquete. Sie hat die Aufgabe, die Rechte der Bürger zu schützen und für Ordnung und Gerechtigkeit in der Gemeinde zu sorgen. Also so etwas wie ein lokaler Anwalt oder Vertreter des Staates, der darauf achtet, dass Gesetze eingehalten werden, dass Menschen gerecht behandelt werden und dass ihre Rechte nicht verletzt werden. Sie arbeitet oft mit Polizei, Gerichten und anderen Behörden zusammen. 4. April, 5 Uhr morgens. Es wird ein Stützpunkt für die offizielle Suche eingerichtet. Alle möglichen Wanderpfade in der Umgebung werden abgesucht. Spürhunde werden eingesetzt und Helikopter suchen die Umgebung aus der Luft ab. Zudem werden indigene Gruppen, die über den Mirador wandern, mit Informationen zu den vermissten Frauen ausgestattet. Laut eigenen Angaben durchforsten die Suchtruppen bis zum 11. April 25 Wanderwege. Nachdem offiziell insgesamt 1000 Kilometer Gebiet durchleuchtet worden sind, verkündet der Einsatzleiter von Sinaprog, dass die Suche für ihn erfolglos geblieben ist. In einem Interview spricht er davon, dass ihm Vergleichbares noch nie passiert ist. Wann immer sich jemand im Wald verlaufen hat, die Person wurde wiedergefunden.
Ja, vielleicht hätte man nicht der niederländischen Behörde da eine Willkommensparty schmeißen sollen, sondern stattdessen suchen.
Ja.
Sind das nicht sogar zwei Niederländerinnen?
Ja.
Die Ironie.
Ja, deswegen ist ja die Botschaft gekommen, die niederländische. Oder was hast du jetzt gedacht? Du hast das gar nichts gedacht.
Nein, die Verknüpfung hatte ich noch nicht. Alter. Okay. Oh mein Gott.
Okay, das habe ich jetzt nicht erklärt.
Ich als Elternteil, ich würde Staat, Land, jeden Politiker auf diesem Planeten verklagen für das.
Ja. Ja, ich kann es leider auch nicht mehr dazu sagen.
Wow.
Also da ist wirklich, da ist wirklich von vorne bis hinten einiges auch schief gelaufen und da ist so viel auch komisch gelaufen.
Ja, weil da war 2., 3. April. Selbst wenn die sich verlaufen haben, da hast du die Chance, dass du die noch lebend findest. Ja, die sind da nicht verhungert, die sind da noch nicht verdurstet.
Ich finde, das ja auch ein Witz mit diesen 24 Stunden. Genau diese 24 Stunden sind oft so wichtig, noch jemanden zu finden, jemanden leben zu finden, jemanden zu helfen. Ich verstehe.
Nein, das ist sogar, ob das wirklich gesetzlich richtig ist, das sagen nämlich ganz, ganz viele Polizeistationen. Mhm. In Amerika hört man das ganz oft, dass erst nach 24 Stunden eine Vermisstanzeige aufgegeben werden kann und so weiter und so fort. Das stimmt nicht. Du kannst eine Person ab der ersten Minute als vermisst melden. Die meisten Polizeistationen sagen das einfach nur, weil sie glauben, dass die Person wieder auftaucht.
Weil die meisten dann erwachsen sind.
Genau.
Und man aber sagt, es sind über 18. Sie
für alle die Info da draußen, wenn jemand in eurer Meinung nach vermisst ist, die Vermisstenanzeige kann man ab der ersten Minute aufgeben.
Und wirklich, also vor allem Angehörige, jemand, mit dem du viel Zeit verbringst, der kennt deine Gewohnheiten, der weiß meistens, wie dein Tagesablauf ist. Und wenn so jemand, also bleibt hartnäckig, wenn euer Partner, eure beste Freundin, eure Mutter, Vater, Schwester vermisst wird, bleibt da wirklich hartnäckig, weil das Bauchgefühl, das trügt meistens nicht.
Na.
Also,
ich weiß, wenn die Schacke mir 2 Tage lang keine Reels gesendet hat, dann kann ich eine Vermisstenanzeige aufgeben.
Ja, bitte.
Irgendwo.
Genau. Am 4. April sind nicht nur die Suchtruppen unterwegs, sondern auch der deutsche Tourist Markus M. Er wandert auf dem Quetzal Trail in Richtung Kerupunta. Jetzt zeige ich dir gleich die Markierung am Anfang der Route. Der Wanderweg führt dann noch ein gutes Stück weiter, also immer weiter weg vom Il Pianista Trail. Also hier oben ist die Markierung und der Pianista Trail verläuft hier so ungefähr.
Okay. Gut.
Aber es ist schon ziemlich in der Nähe.
Was ist das für eine Markierung?
Das ist der Anfang dieses Trails. Also er befindet sich da ungefähr jetzt, da wo die Markierung war.
Der Deutsche.
Genau.
Okay.
Mhm. Und dort hört er plötzlich Hilfeschreie. Eindeutig weibliche Stimmen. Danach sieht er 2 dunkelhäutige, schlanke Männer, die sich schnell fortbewegen. Markus gerät in Panik und versteckt sich in einem Gebüsch. Erneut hört er eine Frau um Hilfe rufen, dieses Mal gefolgt von einem lauten Knall. Markus bekommt es jetzt richtig mit der Angst zu tun und rennt davon. Später berichtet er dem Park Ranger von seinem Erlebnis. Dieser verständigt die zuständigen Behörden, die am gleichen Tag das Gebiet absuchen. Sie können jedoch nichts Verdächtiges finden.
Mhm. Ja.
6. April. Erstmals berichten die Medien über das Verschwinden der beiden Niederländerinnen. Der öffentliche Druck auf die Behörden steigt. Am selben Tag treffen außerdem Lisannes Bruder und ihr Onkel, der ein niederländischer Polizist ist, in Panama ein. 2 Tage später kommen auch Chris' Eltern an. Die Familienangehörigen gründen eine Facebook-Gruppe und setzen eine Belohnung von $2.500 aus. Die Familien hoffen, so irgendwelche Informationen oder Hinweise aus der Öffentlichkeit zu bekommen. 7. April. Panamas Präsident Ricardo Martinelli versichert auf einer Pressekonferenz, dass sein Land alles tun werde, um den Fall aufzuklären. Außerdem teilt er mit, dass Chris und Lisanne am Tag ihres Verschwindens eine große Menge Mückenspray gekauft haben und man nun sorgfältig überprüft, ob sie dabei von Videokameras aufgezeichnet worden sind. Über diese Information wird man jedoch später nie wieder mehr hören. Das führt natürlich zu Spekulationen und Gerüchten. Es wird vermutet, auf den Videoaufnahmen könnten Personen mit Chris und Lisanne gesehen worden sein, die etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Die Behörden schweigen dazu. Später gerät dann eine weitere Aussage des Präsidenten in öffentliche Kritik. Er äußert vor Pressevertretern, dass man es sich in Panama nicht leisten kann, dass der Fall den Tourismus in der Gegend beeinträchtigt. Was halten wir davon?
Ich würde sagen, dass der Präsident einen besseren PR-Agenten braucht, der was ihm vorab sagt, halt die Klappe und sagt das jetzt nicht.
Ja, für ihn wäre es besser gewesen. Also ihm hat es eh nicht viel geschadet. Ja. Aber ja, es
heizt, oh mein Gott.
Es heizt halt die Spekulationen und die Theorien.
Ich würde gerne wissen, wie viele Fälle das eigentlich mal geklärt wurden. Man weiß, wer es war, aber man hat es halt unter den Teppich gekehrt.
Ja, ich glaube so viel.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ich glaube, unfassbar viel.
Ich glaube auch.
Ich glaube, es gibt auch Fälle, die kommen nie ans Tageslicht. Die Menschen verschwinden.
Ja, ja.
Und die hatten einen Herzinfarkt. Und man wird nicht mal erfahren, dass das überhaupt ein Fall gewesen ist.
Es gibt so viele Menschen, die was einfach verschwinden.
Mhm. 11. April. Am 11. April berichtet die niederländische Presse, dass mehrere Zeugen am Tag des Verschwindens am Pianista Trail einen auffälligen roten Pickup-Truck gesichtet haben. Über die Ermittlungen bezüglich des Trucks ist bis heute kaum etwas bekannt. Deswegen kann ich dir da leider nicht mehr dazu sagen. Jetzt kommt aber etwas sehr Interessantes. Am 11. April wird außerdem ein Video auf YouTube hochgeladen. Man sieht einen freiwilligen Helfer. Dieser filmt und kommentiert aufgeregt seinen Weg durch das dichte Unterholz. Und da, zwischen Moos und Farn, lugt etwas hervor. Es ist eine weiße Plastiktüte mit blauem Aufdruck des Supermarktes Romero. Darin befinden sich Verpackungsreste von Snacks und Getränken. Die Verpackungen wirken frisch. Neben der Plastiktüte findet er eine Schuhsohle. Er hebt sie auf, mustert sie, dreht sie immer wieder hin und her und an einem der Profilrillen entdeckt er ein langes blondes Haar. Und Sina, ich habe tatsächlich dieses Video gefunden.
No way!
Und mir natürlich angeschaut. Also ich habe nicht das Originalvideo gefunden, aber es gibt eine in Panama eine Nachrichtensendung, die einen Ausschnitt dieses Videos gezeigt hat. Und da, diese Qualität ist echt miserabel. Aber man sieht dieses blonde Haar, als er die Schuhsohle aufhebt. Man kann das in diesem Video sehen. Und ich habe sehr lange versucht, das Video genau da zu stoppen, wo man das sieht. Ich habe es aber leider nicht geschafft. Wer sich das ansehen möchte, wir verlinken euch natürlich das Video. Und man sieht es ganz kurz bei 3 Minuten und 52 Sekunden für jeden, den das interessiert.
Okay.
Dafür habe ich dir zwei andere Screenshots aus dem Video mitgebracht. Hier siehst du einmal die Plastiktüte und einmal die Schuhsohle. Also man sieht schon, die Qualität ist echt bescheiden.
Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt.
Aber nur, damit du es gesehen hast.
Mhm. Okay, vielleicht schaff ich es, dass ich das Video einblende und genau da stoppe.
Und Sina, erinnerst du dich an unseren deutschen Wanderer Markus?
Ja.
Denn als der diese Stimmen und Hilferufe gehört hat, war das ganz in der Nähe von dieser Plastiktüte. Am 11. April übergibt der Helfer die Plastiktüte an Sina Brock. Einen Tag später wird er erneut ins Büro gebeten. Dort sagt man ihm, das blonde Haar, das möglicherweise entscheidende Beweisstück, sei verloren gegangen. Den Beamten der Personeria kommt das seltsam vor. Sie veranlassen eine Durchsuchung der Räumlichkeiten und befragen den Leiter der Behörde. Unter Eid erklärt dieser, sie haben die Tüte auf Anweisung eines Vorgesetzten nicht angerührt, sondern lediglich in einen Karton gelegt, versiegelt und dem FBI übergeben. Ein Vermerk bestätigt, dass die Essensverpackungen alle analysiert wurden, auf Fingerabdrücke und Körperflüssigkeiten. Doch die Plastiktüte und die Schuhsohle werden nur fotografiert und dann vernichtet. Der Grund, in Anführungszeichen, ungeeignet als Beweismittel und leicht verderblich. Eine Plastiktüte und eine Schuhsohle.
Oh, oh mein Gott, wir sollten den Hersteller dieser Plastiktüte fragen, wie er das gemacht hat, dass sein Plastik so schnell
oder
sich auflöst. Das löst ja alles. Wow!
Und das Haar, das verschwindet spurlos, auch aus den Akten. Man hat dieses Haar in diesem Video gesehen, ich schwöre es, man hat es gesehen. Da war ein langes, blondes Haar. Am 13. April, also 2 Tage danach, tritt Sina Prox, Generaldirektor, vor die Kameras und entgegnet den aufgeregten Journalisten, dass der Fund des Haares ein Gerücht ist und die Plastiktüte nicht in Verbindung zu den Frauen steht. Als jedoch Fotos des Zimmers der beiden Frauen veröffentlicht werden, sieht man darauf Snackprodukte jener Sorte, die auch in der Plastiktüte gefunden wurden. Auch die Schuhsohle würde von der Größe her zu Lisannes Schuhen passen. Die Plastiktüte und die Schuhsohle werden von den Behörden nie wieder erwähnt.
Wäre ich die Eltern, ein Elternteil von den beiden Mädchen, ich glaube, ich würde Sina Prox niederbrennen.
Mhm. Also es kann ja wirklich sein, dass das jetzt ein komischer Zufall war und nichts miteinander zu tun hatte. Aber so wie diese Untersuchungen, wie das alles gelaufen ist, das lässt einen wirklich teilweise sprachlos.
Wäre ja was anderes gewesen, wenn sie gesagt haben, hey, wir haben das Haar getestet,
genau.
Das passt von der DNA her nicht zu einem der beiden Mädchen. Dann sage ich, okay, gut, dann hat man es getestet. Aber einfach zu sagen,
genau.
Ups,
ist verloren gegangen.
Hoppala.
Ist ein Gerücht.
Gibt's nicht.
Hat's nie gegeben.
Es gibt zwar ein Video, wo man das Haar sieht, aber das ist Deepfake.
Ja.
Alter.
Am 3. Mai wird die Summe der Belohnung noch einmal auf $40.000 erhöht. Zum Vergleich, in Panama beträgt das jährliche Durchschnittseinkommen im Jahr 2014 gerade einmal $10.000, also das Vierfache, wäre die Belohnung.
Das sagt der Täter selbst noch gerne aus.
Am 25. Mai wird eine ausgewählte niederländische Hunderettungsstaffel eingeflogen. Am 29. Mai dürfen die Holländer den Pianista-Trail absuchen, allerdings nur auf der Seite von Boquete. Der Weg hinter Mirador bleibt ihnen untersagt, was beim Leiter der Hunderstaffel für Verwunderung sorgt. Er ist davon ausgegangen, dass sie diesen Bart selbstverständlich auch untersuchen und wäre auch bereit gewesen, mit seiner Mannschaft und den Hunden die Nacht im Wald zu verbringen. Doch die panamaischen Behörden hätten keine Notwendigkeit gesehen, da dieser Bereich bereits von Sina Prox Spürhunden abgesucht worden war. Die niederländischen Suchhunde schlagen an einer interessanten Stelle an. Auf dem Gebiet des Piedra del Lino Trails, und zwar in die Richtung, in der die Plastiktüte gefunden worden war.
Oh, wirklich? Könnte es sein, dass das vielleicht die Plastiktüte von den beiden Mädchen war?
Ja, und Sina, ich habe...
Aber die dürfen da gar nicht hingehen, oder?
Ja, doch, das war noch auf dieser anderen Seite.
Oh, okay, da ist noch keine Grenze. Okay.
Nein, das wollte ich dir gerade sagen. Also ich habe mir diesen Lino Trail, auf dem sie unterwegs waren, auch nochmal auf alltrails.com angeschaut und der verläuft eigentlich gleich neben dem Pianista Trail.
Mhm.
Also noch vor diesem Mirador, also auf dieser Seite, auf der sie sein haben dürfen.
Ich glaube, wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass die anschlagen, aber dann dürfen die da nicht weitergehen, dann...
Nein. Und diese Plastiktüte wurde ja auch ungefähr in dieser Umgebung gefunden. Also das ist alles ein bisschen verwirrend, aber kommst du noch mit?
Ich komme mit.
Okay. Am 29. Mai, fast 2 Monate nach dem Verschwinden, taucht ein neuer Fund auf. Im Sektor Alto Quiel, direkt am Ufer eines kleinen Baches und nur wenige Meter entfernt von jener Stelle, an der auch die Plastiktüte entdeckt wurde, stoßen Helfer auf 2 Matratzen. Eine rosafarbene, die andere grünlich-blau. Doch was zunächst wie ein möglicher Hinweis wirkt, wird kaum beachtet. Die Matratzen werden weder fotografiert noch kriminaltechnisch untersucht.
Matratzen im Sinne von Yogamattenmatratzen oder wirklich Bettmatratzen?
Ich glaube wirklich Bettmatratzen. Das stand da leider nirgends genauer. Diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Da wollte ich auch noch dazu kommen. Weiß ich leider nicht.
Okay.
Ja, nein.
Nein, man hat sie ja auch nicht fotografiert. Dann kann man ja auch nicht nachsehen.
Es gibt kein Protokoll, keine Probe, keine weitere Spurensicherung.
Warum auch?
Und doch wirft der Fund Fragen auf. Vor allem wegen des Ortes. Denn wer von Boquete aus zu den Lost Waterfalls wandern will, der muss genau hier vorbeikommen. Es ist eine mögliche Route. Und genau diese Wasserfälle hatten die beiden Frauen, laut Zeugenaussagen, aus der Sprachschule besonders interessiert. Sie haben erzählt, dass sie sich unbedingt ansehen wollten. Später bestätigt auch der Schulcomputer diesen Verdacht. Als das Suchprotokoll ausgewertet wird, findet man zwei Begriffe, die die Frauen eingegeben haben. Sie haben sich über den Pianista-Trail informiert und über den Pipeline-Trail. Der endet direkt bei den Wasserfällen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher so Yogamattenmäßig war, dass die vielleicht dabei hatten.
Das habe ich mir eben gedacht, ob die Frauen ja die selbst mitgenommen hatten. Auch von der Farbe her, was für Bettmatratzen sind pink und grün?
Eben. Aber das, wie gesagt, das wurde leider nicht genauer beschrieben.
Das können auch Übersetzungsfehler gewesen sein.
Kann auch sein, ja, klar. An das habe ich gar nicht gedacht. Ja, könnte natürlich auch sein.
Ja, statt matte Matratze.
Kommen wir zu den nächsten Ungereimtheiten. Denn im Verlauf der Ermittlungen geraten mehrere Personen ins Visier, die möglicherweise mit dem Verschwinden der beiden Frauen zu tun haben könnten. Am 22. Mai stürmt die Polizei das Privathaus und das Restaurant eines kanadischen Staatsbürgers. Nur eine Woche später, am 29. Mai, nehmen sich die Ermittler ein Hostel vor. Ein Ort, der in der Gegend für exzessiven Drogenkonsum und bizarre Horrorpartys berüchtigt ist. Was auch immer das heißen und sein soll.
Okay.
Hinweise auf der Bevölkerung deuten darauf hin, dass Chris und Lisanne dort gesehen worden sein könnten. Die zweite große Verbrechenstheorie dreht sich um eine lokale Bande namens Pandilla. Sieben junge Männer sollen Chris und Lisanne entführt, vergewaltigt und anschließend getötet haben. Angetrieben wird diese Version vor allem von einem US-amerikanischen Boulevardjournalisten, dessen Podcast zum Fall bereits über 2,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Sein zentrales Beweisstück? Ein Foto, das angeblich sowohl Mitglieder der Bande als auch die beiden Niederländerinnen beim Baden in einer heißen Quelle zeigt. Doch die Aufnahme ist unscharf und die Gesichter verschwommen. Es könnten Chris und Lisanne sein oder eben auch nicht. Ja. Eine Journalistin geht der Sache nach. Sie identifiziert jede einzelne Person auf dem Bild, spricht mit ihnen, sogar mit den jungen Frauen, die tatsächlich darauf zu sehen sind. Also die hat die alle gefunden.
Ich denke mir auch, die waren ja im Prinzip bloß einen Tag da, bevor sie wandern gegangen sind. Ja. Wen haben die denn da alles getroffen und kennengelernt?
Ja. Ihr Fazit ist klar, sie sind es nicht. Dann, am 2. Juni, durchsuchen Ermittler das Haus eines Niederländers. Und am 11. Juni rückt ein Kolumbianer in den Fokus, dem nachgesagt wird, die beiden Frauen auf sein abgelegenes Anwesen verschleppt zu haben. Doch überall dasselbe Bild. Spuren, die sich im Nichts verlieren. Keine Beweise, keine klare Verbindung. Und dann kommt plötzlich ein Hinweis. Einer, der alles verändern könnte. Ein Verdächtiger soll die Frauen entführt haben und in seinem Haus festhalten. Die Polizei beginnt mit den Vorbereitungen für eine Großrazzia. Alles ist in Bewegung, alles bereit. Doch bevor sie zuschlagen können, erreicht sie am 12. Juni ein Anruf. Etwas ist gefunden worden. 10 Wochen nach dem Verschwinden. Es ist der 11. Juni 2014. Regen prasselt auf die Blätter des Dschungels. Wie fast jeden Tag in dieser Jahreszeit. Eine indigene Frau aus der Region macht sich früh morgens auf den Weg zum Flussufer. Was sie sucht, ist Holz oder vielleicht ein brauchbares Stück Treibgut. Was sie findet, ist etwas anderes. Etwas, das nicht hierher gehört. Ein Rucksack. Schwarz und unbeschädigt. Fast zu sauber für diesen Ort. Kein Schlamm, keine Schrammen, keine Anzeichen dafür, dass er wochenlang im Regen gelegen hat. In dem Rucksack befinden sich Sonnenbrillen, 2 Handys, 2 BHs, $87 und eine Kamera. In den folgenden Tagen durchkämmen die Suchtrupps erneut das Gebiet und sie finden etwas. 2 Turnschuhe und in einem davon entdecken Gerichtsmediziner einen skelettierten menschlichen Fuß. Er ist vollständig, ohne Brüche und ohne sichtbare Verletzungen. Die DNA bestätigt, es ist Lisanne. Der 2. Schuh ähnelt jenem, den Chris auf ihren letzten Fotos trug und wird daher ihr zugeordnet. Neben den Schuhen werden noch 2 Knochenfragmente entdeckt. Ein Hüftknochen, darauf befinden sich Bissspuren von Raub- und Nagetieren. Der 2. Knochen könnte aus dem Bereich des Knies stammen. Beide gehören zu Chris. Was auffällig ist, beide Knochen sind extrem weiß. Laut Pathologen ein Hinweis darauf, dass sie entweder über längere Zeit in der Sonne ausgesetzt waren oder auf stark basischem Boden gelegen haben. Weiter flussabwärts macht man weitere Funde. Ein Stück dunkler Stoff, der an eine Frauenbluse erinnert. Nicht weit entfernt, am Ufer, nahe eines Wasserfalls, liegt eine hellblaue kurze Jeans, Größe 38. Die gleiche, die Chris am Tag des Verschwindens trug. Die Hose liegt sauber zusammengefaltet auf einem Baumstamm. Fast, als wäre sie mit Absicht dort platziert worden. Abgesehen von kleinen Löchern weist sie kaum Beschädigungen auf. Nur ein einzelner Riss ist auf der Rückseite zu sehen. Für ein Kleidungsstück, das wochenlang im Dschungel gelegen haben soll, wirkt sie fast zu gut erhalten.
Ja, und die legt sich ja nicht selbst zusammen.
Denke ich nicht. Am 29. August dann der vorerst letzte Fund. 3 weitere Knochenstücke, entdeckt von indigenen Fischern. Ein Labor bestätigt, es handelt sich um das linke Schienbein und den linken Oberschenkelknochen von Lisanne. Das 3. Fragment wird zwar dokumentiert, aber aus unbekannten Gründen nie analysiert.
Hat man sich zu dem Zeitpunkt gedacht, wir haben eh schon genug gefunden, oder was?
Ich kann es dir leider nicht sagen. Und jetzt kommen wir zu der Kamera- und Handy-Auswertung. Die Fotos gehören zweifellos zu den größten Fragezeichen des Falls. Die ersten Aufnahmen entstehen am 1. April, am Tag des Verschwindens. Chris und Lisanne strahlen in die Kamera und freuen sich auf ihre bevorstehende Wanderung. Ich habe dir dein Foto mitgenommen.
Ach, die sind so zuckersüß, die beiden.
Mhm. Also die strahlen sich dings auf, die freuen sich und haben einfach eine gute Zeit.
Ja.
Dann dokumentiert die Kamera 7 Tage lang nichts. Kein einziges Foto. Bis zum 8. April. Mitten in der Nacht, zwischen 1 Uhr und 4 Uhr, werden sie über 90 Mal auf den Auslöser drücken. Zu sehen ist der dichte Urwald, mal ragt ein einzelnes Körperteil in die Linse, mal sieht man eine Plastiktüte an einem Ast. Was die Frauen dort porträtieren wollen und warum der Strom an Fotos anschließend wieder abreißt, weiß man nicht. Ich habe dir da jetzt ein Foto mitgenommen. Also so sahen ganz viele davon aus. Mhm. Es war mitten in der Nacht. Sie haben ganz oft von unten so nach oben fotografiert. Also hier sieht man auch, das ist so eine steile Felswand. Ja. Die kommt auch öfter auf den Fotos vor. Also es wirkt so, als wären sie vor dieser Felswand gestanden und hätten nicht mehr weitergekonnt.
Ja.
Und dann gibt es auch noch dieses Foto, was auch immer in allen Foren und überall zu Tode diskutiert wird.
Das sieht fast aus wie eine Perücke.
Das sollen die Haare von Chris sein. Die hatte nämlich so rötlich blonde Haare. Rechts unten, da sieht man so dunkle Haare. Da wird in einigen Berichten und Foren davon geredet, dass das vielleicht Blut sein könnte. Aber die Vermutung ist eher, dass es vielleicht die dunklen Haare von Lisanne waren. Man weiß nicht, warum sie dieses Foto gemacht hat. Ich habe eine ganz gute Begründung gelesen, dass vielleicht Chris das ein Foto vom Hinterkopf gemacht hat, um zu sehen, ob sie sich da verletzt hat. Weil in der Nacht sieht man ja nichts. Vielleicht hat sie sich verstoßen. Ich
auch überlegt.
Genau, weil einmal ist da gestanden, dass vielleicht ja Chris zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gelebt hat und Lisanne dass Lisanne gar nicht mehr gelebt hat und Chris dieses Foto von sich selbst gemacht hat. Mhm. Aber ein Spezialist, ein Hobbyfotograf, der sich sehr viel auch mit diesem Fall auseinandergesetzt hat und auch mit diesen Fotos, hat gesagt, dass eine normale Kamera, wie man sie zu damaligen Zeitpunkt gehabt hat, die hättest du mindestens 30 bis 40 Zentimeter entfernt halten müssen, um damit dieses Foto zustande kommt.
Ja, das geht sich nicht aus.
Genau, ich habe das wirklich auch daheim versucht, so vom Spiegel, und es geht sich wirklich nur sehr, sehr schwer aus, seinen Hinterkopf so zu fotografieren. Ja, es wird dann auch wieder spekuliert. Also manche glauben da, eine Nase oder einen Mund durch diese Haare zu sehen. Aber ja.
Was ich aber finde,
egal
ob das jetzt vom Hinterkopf ist oder vom Vorderkopf oder was auch immer, dafür, dass die zu diesem Zeitpunkt schon 9 Tage unterwegs sind, sind die Haare unfassbar sauber.
Das stimmt.
Ist das irgendjemandem mal aufgefallen, wie sauber das diese Haare sind? Da ist kein Dreck, die sind nicht nass, die sind mitten im Dschungel. Ich sehe nach 9 Tagen anders aus.
Das ist eigentlich echt ein guter Punkt.
Sollte ich das? Sagt mir das mal jemand sagen?
Das ist echt ein guter Punkt. Also, was für diese Theorie vielleicht sprechen könnte, dass sie gar nicht so lange da vielleicht schon unterwegs waren, dieser Kamera... Spezialist in Anführungszeichen, der hat auch spekuliert und vermutet, dass es sein könnte, dass die Kamera vielleicht gar nicht richtig eingestellt war, sodass das Datum und die Uhrzeit gar nicht gestimmt haben. Da konnte ich aber nicht mehr dazu finden. Also ich wollte dann herausfinden, ob das irgendwo steht.
Ja.
Keine.
Aber wenn die, weil selbst wenn die, sagen wir, die Kamera ist falsch eingestellt, und das Datum stimmt nicht, dann zählt es ja trotzdem die Tage dazwischen. Dann müsste die Kamera entweder eine Fehlfunktion haben oder aber...
Ja, stimmt, hast du recht, ja.
Die waren in der Zwischenzeit irgendwo, weil das sind sehr saubere Haare für 9 Tage.
Zumindest dieser Abschnitt, ja.
Zeig nochmal her.
Die schauen auch nicht fettig aus.
Na, gut, die sind weder fettig, noch sieht man Dreck, noch sind die nass. Die sind ein bisschen verwuschelt, ja. Aber die Haare sind eigentlich sausauber.
Ja. Ja, ja, du hast recht.
Das finde ich fast ein bisschen am schrägsten.
Ja. Jetzt zeige ich dir dann noch ein Foto. Also da sieht man wieder, wie sie da nach oben fotografiert haben, diese...
Ja.
Felswand hinauf. Und es gab eben auch noch ein Foto, da sieht man so rote Plastiktüten an einem Ast. Und da wird vermutet, dass sie vielleicht eine Markierung setzen wollten oder als Orientierungspunkt für sich selbst.
Mhm.
Ja. Was sehr seltsam ist, das Foto Nummer 509 fehlt auf der Kamera. Also es geht bis 508 und dann geht es weiter mit 510. So, als wäre es gelöscht worden. Auf einem der Fotos sieht man auch noch einen Fluss. Das wird ja wieder passen zu diesen Fundorten, wo die Matratze und die Plastiktüte und die Hose und die Knochen und so weiter gefunden wurden.
Dass man aber gelöschte Fotos nur dann nicht mehr wiederherstellen kann, wenn man...
Sie konnten sie nicht wiederherstellen. Sie
hatten, dann wurde das aber irgendwie an einem Computer oder was gelöscht.
Sie haben nämlich alles versucht, dieses Foto wieder herzustellen, aber sie konnten es nicht. Sie haben es nicht geschafft und das waren ja wirklich Experten, was das gemacht haben. Also nicht so wie du und ich, sondern...
Aber sogar ich weiß, dass man es wiederherstellen kann, wenn man sie nicht nochmal...
Ja, ja. Also schon seltsam.
Er war auf dem Foto.
Eine Theorie ist auch noch, dass sie vielleicht geglaubt haben, einen Hubschrauber gesehen oder gehört zu haben und wollten vielleicht mit diesen Fotos nach oben, mit diesem Blitzlicht auf sich aufmerksam machen. Finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Eventuell wollten sie auch wilde Tiere verschrecken oder sich da wehren. Die Frage ist, warum sind die 7 Tage davor keine Fotos entstanden? Kein einziges. Alle Fotos sind auch mehr oder weniger vom selben Ort. Also es wirkt schon so, als hätten sie da vielleicht nicht weggekonnt, gewollt. Man weiß es nicht. Mhm.
Hat man den Ort gefunden, wo diese Fotos gemacht wurden?
Mm-mm. Dann, man vermutet, man konnte das Gebiet einkreisen, also man hat schon so die Vermutung, wo das ungefähr war, aber man konnte jetzt diesen Felsen oder so nicht wiederfinden. Das ist ein riesiger Dschungel, da schaut alles gleich aus. Da gibt es schon tausende solche Felsen und Bäume und... Ja, also man sieht diesen Fluss im Hintergrund und es wird schon vermutet, dass es vielleicht der gleiche Fluss war und dass das irgendwo da flussaufwärts war, die vielleicht da reingefallen sind und dann mitgeschleift worden sind.
Ja, deshalb finde ich die Theorie, dass eine der beiden Mädchen vorher gestorben ist, etwas fragwürdig, weil dann so viele Knochenteile und so weiter von beiden Mädchen an der gleichen Stelle gefunden wurden. Das finde ich dann wieder ein bisschen.
Auch das Telefonverhalten der 2 Frauen wirft Fragen auf. In den Tagen nach ihrem Verschwinden versuchen Chris und Lisanne offenbar immer wieder den Notruf zu erreichen. Doch der Dschungel verschluckt jedes Signal. Danach werden ihre Handys immer wieder kurz eingeschaltet, nur für wenige Sekunden und dann wieder aus. Zunächst glauben die Ermittler, die Frauen hätten so versucht, Akku zu sparen und würden aber gleichzeitig auf Empfang hoffen. Doch ein Mobilfunkexperte kommt zu einem anderen Schluss. Diese wenigen Sekunden reichen nicht aus, um überhaupt nach einem Netz zu suchen. Es wirkt, als hätte jemand nur so getan, als wollte er ein Signal finden und gleichzeitig alles daran gesetzt, genau das zu verhindern. Eine Theorie, wer auch immer das Handy nutzte, wollte vermeiden, dass es sich einloggt, um nicht zu verraten, dass es sich vielleicht gar nicht mehr im Dschungel befindet. Besonders beunruhigend ist auch noch eine andere Entdeckung. Nach 5 Tagen wird auf Chris' Handy mehrfach der falsche PIN eingegeben. So, als ob jemand versucht, es zu entsperren, ohne den Code zu kennen.
Ja, shady.
Ich habe dir da diese Handyaktivitäten vom 1. bis zum 11. April zusammengeschrieben. Also man sieht, die haben versucht, die 112, die 911 mehrmals anzurufen. Und dann sieht man die ganze Zeit Handy an, Handy an, Handy an, Handy an. Und dann hier mit falschem PIN.
Ja.
Und dann am 11. April um 11.56 Uhr ist das Handy dann schlussendlich aus. Als sie die 2 Handys dann im Rucksack finden, die hatten noch Akku. Also es war noch Restakku da.
Warum wählen 2 niederländische Frauen 911?
Weil sie in Amerika sich befinden, in Mittelamerika.
Oh Gott. Ja, klar.
Das wollte ich jetzt auch noch kurz erklären. Also die Notrufnummer 112 gilt in Europa und auch in einigen Ländern außerhalb Europas, wie zum Beispiel Costa Rica. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Aber
ja, nein, 911 macht
das. Genau. Und in Nordamerika, insbesondere in den USA und Kanada, ist die übliche Notrufnummer die 911. Ja. Genau. Ja, und dann sind noch zwei weitere sehr merkwürdige Dinge nach dem Fall passiert. Der Taxifahrer, der die zwei Frauen zu dem Pianista-Trail gebracht hat, ertrinkt unter mysteriösen Umständen am 3. März 2015, also circa ein Jahr nach dem Fall, in einem Fluss. Am 18. Juli 2015 endet plötzlich auch das Leben des ausgewanderten Amerikaners Lee Zelter, glaube ich, der bis zu seinem Tod akribisch an der Aufdeckung des Falles gearbeitet hat. Der Blogger ist damals Vorsitzender von Alto al Crimen, einer privaten, von Auswanderern eingerichteten Organisation zur Aufklärung von Verbrechen in Boquete. Die Behörden schließen den Fall mit einer einfachen Erklärung. Die Frauen seien verunglückt, in einen Fluss gefallen und ertrunken. Ein tragischer Unfall. Doch vieles passt nicht. Es sind keine Blutspuren, keine zerfetzten Kleidungsstücke, ein fast unversehrter Rucksack und Knochen, so gebleicht, als hätten sie nie im dichten Dschungel gelegen. Der Fall von Chris Kremers und Lisanne Frun ist einer der rätselhaftesten und verstörendsten Vermisstenfälle der letzten Jahrzehnte und wird häufig mit Missing 411 verglichen. Also, sagt ihr das was? Da gibt es ja sogar ein Buch dazu. Also 411 ist eine Telefonnummer, die man anrufen kann, um Informationen zu erhalten. Viel häufiger noch in der Zeit vor dem Internet, also so wie eine Telefonauskunft. Ja. Und Missing 411 bedeutet also im Grunde fehlende Informationen. Es ist also eine Art Wortspiel.
Ja.
Und das habe ich da eh irgendwo. Da gibt es eine sehr bekannte Buchreihe von David Paulides. Und da werden eben so unaufgeklärte Fälle aufgearbeitet und vermisste Personen. Und zum Schluss möchte ich noch Annette Nenner zitieren, die Autorin des Buches, von dem ich vorher gesprochen habe, die sogar selbst nach Panama gereist ist, um vor Ort zu recherchieren. Diese sagt: Mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich da nie wieder alleine hingehen.
Eieiei.
Sina, das war mein Fall.
Also, ich kannte den Fall ja schon.
Mm.
Das war eh total lustig eigentlich, weil die Shaki hat mir auf WhatsApp geschrieben, oh mein Gott, wenn irgendjemand meinen Google-Chat-Verlauf sieht und schreibt da Beispiele, was sie gegoogelt hat. Und eine davon war Knochen in Schuh.
Mhm.
Und ich sofort, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Ich habe andere Versionen gehört bis jetzt. Bei einer Version waren sie auch mit einem Hund unterwegs und der kam allein zurück.
Das habe ich auch gelesen. Ich habe mich aber schon relativ viel an dieses Buch gehalten.
Ja.
Weil die haben also diese Ermittlungsakte zu dem Fall, die umfasst über 2600 Seiten. Mhm. Und die haben das alles durchgearbeitet. Die haben sich dazu wirklich haben da recherchiert. Die waren vor Ort, die haben mit den Personen gesprochen. Und die haben das mit dem Hund nicht erwähnt.
Ja.
Deswegen
habe ich ist das auch so dazu gedichtet worden mit der Zeit.
Deswegen habe ich es jetzt weggelassen.
Es waren wahnsinnig viele Sachen dabei, die was ich noch nie gehört habe.
Ja.
Ich habe noch nie von dem Deutschen gehört, der die Hilfeschrei gehört hat. Ich habe auch von dem Video nichts gewusst, wo man das blonde Haar sogar sieht. Auch von der vermeintlichen Korruption habe ich eher weniger mitbekommen. Ich kannte so die Grundgeschichte.
Mhm. Es hätte dann noch viel mehr gegeben, aber irgendwann musste ich dann sagen, jetzt ist Schluss.
Verstehe ich voll und ganz.
Ja.
Was mich noch interessiert hätte, die zwei BHs, die in dem Rucksack gefunden wurden, hatten die die gleiche Farbe wie die BHs, die die Frauen an dem Tag getragen haben?
Oh, boah.
Weil es gibt das Foto von den beiden, was du mir gezeigt hast.
Ja.
Da sieht man ja den BH-Träger. Dann könnte man ja drauf schließen, ob das die gleichen BHs waren
also
oder nicht.
Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es die gleichen, also es wird nie so explizit gesagt oder geschrieben, so das waren die gleichen BHs, aber es wird dann davon gesprochen, so ja, es wird dann spekuliert, warum haben sie die ausgezogen.
Ah ja, gut, dann waren es also, die gleichen. Ja, weil es macht keinen Sinn, dass man auf eine Wanderung einen zweiten BH mitnimmt.
Nein. Also ich gehe zu 100% davon aus, dass das die gleichen waren und es wird auch in den Berichten so davon
gesprochen. Sind so viele Ungereimtheiten.
Man dachte sich auch, ja, vielleicht war ihnen irgendwie zu heiß, aber dann denke ich mir, die waren so viele Nächte vermeintlich im Dschungel unterwegs, da wird es ja auch kalt, dann hätte ich den ja eher angelassen, um mich ein bisschen mehr zu wärmen vielleicht. Also das sind wirklich so viele Fragen in dem Fall. Ich habe mir dann diese ganzen Fragen für mich selbst aufgeschrieben. Das ist eine ganze Seite voll, weil, also...
Nein, ich find's unfassbar spannend. Ich würde, wie gesagt, ich bekomme Cases, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wie das ausgegangen ist. Aber dass da Foulplay irgendwie mit dabei war.
Ja, ich...
Wo ich den Fall das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass sie vielleicht schwimmen gegangen sind, weil das würde erklären, warum man zum Beispiel die Hose zusammengefaltet gefunden hat oder warum auch die BHs zum Beispiel im Rucksack waren und so weiter und Handy und Kamera und so.
Man weiß ja nicht einmal, wieso sie dann überhaupt weitergegangen sind, weil sie wollten ja eigentlich nur zu diesem Aussichtspunkt und sie wurden ja wirklich ein gutes Stück weiter, also ich glaube, das waren nochmal 12 Kilometer dazwischen, bis zu diesem Fluss. Erst dort wurden sie irgendwo gefunden.
Ja, also diese Knochen. Schon, das ist schon... Also...
Oh, ich weiß nicht. Das sind so viele...
Und ich denke mir, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, wenn jetzt der Fluss so seicht ist, dass man da schwimmen drin gehen kann, dann werden sie nicht ertrunken sein. Nicht beide auf einmal vor allem. Und wenn der Fluss so tief war, dann geht man ja da nicht rein.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie zu diesem Fluss überhaupt gegangen sind. Also,
ich glaube, dass
sie da überhaupt hin wollten. Also, dass sie sich vielleicht verlaufen haben und da zufällig hingekommen sind, lasse ich mir noch eher einreden. Aber da streiten sich auch so ein bisschen die Berichte untereinander, aber die sind irgendwas zwischen 11 und 13:30 Uhr da aufgebrochen.
Ja.
Also das war nicht am frühen Morgen. Und für 8 Kilometer, also 4 und 4 zurück, da braucht man schon eine Zeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die da...
Vor allem, du gehst ja, wenn du auf den Fluss triffst, du gehst ja dann flussabwärts und nicht aufwärts. Die sind ja dann immer weitergegangen. Jeder weiß ja, wenn du verloren gehst irgendwo und du findest einen Fluss, geh flussabwärts, dann kommst du wieder zurück zur Zivilisation. Du gehst ja nicht flussaufwärts.
Ja. Ja.
Würde dann aber erklären, warum die Haare so sauber waren, wenn sie wirklich tatsächlich schwimmen gegangen sind.
Ja, ich glaube es eigentlich nicht.
Aber wenn sie schwimmen gegangen sind, warum haben sie die Schuhe angelassen? Weil man fand ja einen Fuß im Schuh.
Mhm.
Oh, es macht alles keinen Sinn. Oh, das fängt mich so an.
Ja, da wird halt vermutet, dass die... Man hat ja der Bissspuren und so entdeckt an diesem einen Knochen, dass die Knochen halt von den Tieren irgendwie verteilt wurden. Aber so wie du sagst, dieser Fuß war noch in dem Schuh drin, in dem Socken sogar. Da, die hatte noch einen Socken an.
Ja, aber dann
macht es skelettierter Schuh.
Dann macht es aber keinen Sinn. Tier hätte das ja rausgezogen und gefressen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, ja, ob das ein Tier wirklich schafft...
Ja, ganz leicht. Ganz leicht.
Aber dass die Knochen halt irgendwie so verteilt
waren. Das macht keinen Sinn, wenn das ein skelettierter Fuß war. Der war so sauber geleckt, in Anführungszeichen, war, dass man vermutet, dass der gebleicht wurde. Hat er wieder den Socken an.
Was ich ja auch so...
Wie?
Sinne, ich bin in so einem seltsamen Forum gelandet. Ich möchte da nie wieder sein. Ich wollte wissen, wie man Knochen bleicht.
Mit Bleichmittel.
Ja, und wie das alles so vonstatten geht. Ich habe mir das jetzt nicht mehr so genau rausgeschrieben, weil ich wollte da ganz schnell wieder weg aus diesem Foto. Das hat mich wirklich ein bisschen verstört.
Potenzielle Mörder waren ein bisschen verrückt.
Ich will es gar nicht genauer wissen. Ich war nicht im Darknet. Es war so ein offizielles Forum, aber da wurde schon sehr seltsam geschrieben. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser dass diese Knochen von der Sonne gebleicht wurden, weil die im dichten Dschungel gelegen haben, weil da sicher nicht jeden Tag nonstop die Sonne drauf gescheint hat und weil das laut diesem Menschen da im Forum sehr, sehr, sehr lange Zeit braucht, bis die in der Sonne wirklich so ausbleichen, weil ein Knochen ist ja normalerweise so gelblich durch das Fett, das da enthalten ist. Man muss das erst entfetten, damit die überhaupt so weiß, so schön weiß werden.
Ja, und jetzt überlegen wir.
Und das macht man normal mit Wasser.
Wie entbleicht denn die Sonne einen Fuß in einem Socken und einem Schuh?
Eben.
Das macht keinen Sinn.
Nein.
Also die Sonnenmethode, die finde ich, die ist total bescheuert. Ganz ehrlich, im Dschungel, du bist nicht in der Wüste.
Ja.
Also das...
Ja.
Ah ja. Great. Da werde ich jetzt wieder so lange drüber nachdenken.
Mhm.
Danke dafür.
Bitte. Ich bin jetzt froh, dass ich das alles bei dir abladen konnte.
Ja, nein, schön.
Mhm.
Das ist wirklich... Behielen.
Mich hat es die letzten Tage beschäftigt, jetzt kannst du dich
ja, toll.
Die kommenden Tage beschäftigen.
Ich hoffe, euch beschäftigt es auch.
Schickt uns gerne eure Theorien zu dem Fall.
Wenn ihr Theorien habt, was da passiert ist, bitte
meldet
euch bei uns.
Gern.
Ihr könnt uns auch gerne Anregungen schreiben oder Hate-Kommentare, wenn ihr wollt, ist auch okay.
Ja.
Nein, bitte nicht. Seid lieb mit uns. Aber wenn ihr mehr von uns hören oder sehen wollt, dann bitte folgt uns auch auf Instagram und TikTok. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, also unsere Podcasts sehen wollt, dann auf YouTube. Da sind alle Folgen auch oben. Ansonsten gibt es unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
Genau.
Und wir haben noch eine Kleinigkeit. Wir haben Tassen. Wir haben jetzt Tassen. Wir haben unsere eigenen süßen kleinen Tassen. Da steht einmal Verdächtige 1 und einmal Verdächtige 2 drauf.
Danke an die liebe Valentina von Frillsee, die uns die gemacht hat.
Vielen Dank. Danke, danke, danke. Und das war's dann für heute.
Ja.
Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.